die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in die er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Zeig's bis hierher. Ich habe ja versucht, letztes Mal den Epheserbrief, den man betiteln kann, als der ewige Ratschluss Gottes und seine Verwirklichung in Raum und Zeit, in ein paar Sätzen so zusammenzufassen. Der Epheserbrief beschreibt in Kapiteln 1 bis 3 die einzigartige Stellung der Christen als ein neues Volk, das weder jüdisch noch heidnisch ist. Es ist vielmehr ein himmlisches Volk mit himmlischen Segnungen, im Gegensatz zu Israel als irdisches Volk Gottes mit speziell irdischen Segnungen. Dass Gott von Ewigkeit her in seinem Ratschluss eingeplant hat. Dieser Brief zeigt aber auch, wie dieser himmlische und hocherhabene Charakter der Erlösten, die zur Gemeinde Gottes gehören, sich in den alltäglichen Beziehungen auf Erden, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Ehe, in der Familie und in der täglichen Arbeit konkret und praktisch auswirken müssen. Das wird gezeigt in den Kapiteln 4 bis 6. Also wir können sagen, zur Struktur, der Epheserbrief zerfällt in zwei große Teile. Kapitel 1 bis 3 ist Teil 1, die Lehre von der himmlischen Stellung der Gemeinde. Und Teil 2, die Kapitel 4 bis 6, das sind die praktischen Konsequenzen der Lehre. Und diese Konsequenzen werden gezeigt in den Kapiteln 4 bis 6. Ein ganz wichtiges kleines Strukturwort in Kapitel 4, Vers 1, nun. Paulus sagt nach dem ersten Teil, 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also diese Berufung zu diesem himmlischen Volk, das Gott von Ewigkeit her geplant hat, zu gehören, das hat praktische Konsequenzen. Und das wird eben angedeutet mit nun. Nun ist die Schlussfolgerung aus allen drei Kapiteln. Sieht man, wie kleine Wörter in der Bibel ganz bedeutsam sein können. Ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem liberal geprägten Pfarrer als Teenager. Und der sagte, ja, man kann ja nicht sagen, dass wirklich jedes Wort in der Bibel inspiriert ist. Und zum Beispiel jedes Und. Aber es ist so, dass auch jedes und eben auch jedes Nun ist wichtig in der Bibel. Und verbindet, nicht wahr? Darum ist es wichtig, dass zum Beispiel das erste Buch Mose nicht mit Und beginnt, sondern im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dort haben wir den Beginn der göttlichen Offenbarung der Heiligen Schrift. Aber zum Beispiel das Buch der Richter, das beginnt mit Und. Und es geschah nach dem Tode Josuas. Da befragten die Kinder Israel und so weiter, nicht wahr? Warum? Und das Buch der Richter schließt an das Buch Josua an. Ja? Das Buch Josua ist das Buch des Sieges, das Buch der Richter ist das Buch des Niedergangs. Aber diese Verknüpfung Josua-Richter ist ganz wichtig und darum ist und wichtig. Und hier in Epheser 4,1 ist nun wichtig, denn das gibt die Verknüpfung und eben Schlussfolgerung aus Epheser 1 bis 3. Nun gehen wir schön Vers für Vers durch, ab Kapitel 1, Vers 15. Das ist ja gerade die Fortsetzung dieses Gebetes von Paulus. Wir haben gesehen letztes Mal 1, 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Gebet, das geht bis Vers 14. Und es ist im Griechischen ein Satz, es ist der längste Satz der Bibel. Und das zeigt uns Paulus, der zur Zeit des Epheserbriefs gefangen war in Rom, ist nicht von den Umständen beeindruckt, sondern sein Herz ist so erfüllt von dem Ratschluss Gottes, dass er richtig überströmt in der Anbetung. Und es kommt einfach kein Punkt. Ja? Er hängt an, hängt an, hängt an, hängt an. Und darum dieser riesige Satz von 12 Versen. Ich war manche moderne Übersetzungen, die haben das nicht mehr sichtbar gemacht, weil sie sich sagen, auf Deutsch ist das ziemlich schlecht, wenn die Sätze allzu lang werden. Auf Französisch übrigens ist es noch schlechter. Ja? Wir haben im Deutschen doch von der Sprachstruktur her noch mehr Möglichkeiten des Verschachtelns. Aber eben, es ist im Französischen schlecht, sehr schlecht, im Deutschen ist es schlecht. Aber in der Übersetzung sollte man sich weniger fragen, was ist schlecht auf Deutsch, sondern es geht darum, wie kann ich rüberbringen, dass das Herz des Apostels Paulus so erfüllt ist von all diesen geistlichen Segnungen. Nochmals 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann zählt er eine Segnung nach der anderen auf. Das haben wir letztes Mal behandelt. Und wir haben gesehen, Paulus ist im Beten, hier im Anbeten, kein Grossist, der einfach sagt, ich danke dir für alles, sondern er sagt, wofür er dankt. Und dadurch wird auch eben das Glaubensleben viel mehr erfüllt, wenn wir uns wirklich diese einzelnen Dinge bewusst machen und die auch in der Anbetung Gott vorbringen. Und eben nach diesem langen Gebet kommt Vers 15, weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre für euch zu danken. Also, kaum ist er mit dem Gebet fertig, erklärt er, wenn er an die Epheser denkt, an diese Gemeinde, die damals in Apostelgeschichte 19 wird das beschrieben, durch eine sehr intensive und länger andauernde Missionsarbeit des Apostels Paulus entstanden war. Wenn er nun zurückdenkt an diese Gläubigen, dann muss er einfach danken. Und zwar hat er eben gehört, zwei Dinge, eben dieser Glaube an den Herrn Jesus, der in ihnen ist, der sie erfüllt. Genauso wie das bei dem Apostel Paulus eben zum Ausdruck kommt in dem Gebet, Verse 1, 3 bis 14. Und zweitens sagt er, und ich höre von eurer Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und das ist nun ein ganz wichtiger Ausdruck für den Epheserbrief. Alle Heiligen. Schauen wir mal in Kapitel 3, Vers 8. Da sagt Paulus, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Da spricht er wieder von allen Heiligen. Und später im Brief, Kapitel 3, Vers 18, damit ihr völlig zu erfassen vermögt, mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge, und die Höhe und die Tiefe sei. Und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Auch da wieder, alle Heiligen mit ihnen zusammen erfassen, verstehen. Und schließlich in Kapitel 6, Vers 18, ermutigt zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist, und hier zu wachen in allem Anhalt und Flehen für alle Heiligen. Sehen wir, dieser Ausdruck ist charakteristisch für den Epheserbrief, alle Heiligen. Und das ist auch der besondere Blickwinkel in diesem Brief. Hier geht es um die ganze Gemeinde, weltweit. Und zwar nicht nur weltweit, sondern auch umfassend von Pfingsten bis zur Entrückung. Also die ganze Gemeinde Gottes wird in diesem Brief gesehen. Das ist anders im 1. Korintherbrief. Dort, natürlich wird in jedem Brief die ganze Gemeinde gesehen. Aber die Betonung im 1. Korintherbrief liegt auf der örtlichen Gemeinde. Mit all den örtlichen Freuden und Leiden. Das wird im 1. Korintherbrief behandelt. Dort lernt man, was sind Gottes Gedanken für die örtliche Gemeinde. Das ist wichtig, aber man darf von lauter örtlich eben nicht den Blick verlieren für den Ratschluss Gottes, der alle Heiligen, alle wahren Gläubigen der Gemeinde umfasst, von Pfingsten bis zur Entrückung. Und das wird eben in diesem Brief besonders betont. Und das werden wir im Weiteren noch detaillierter sehen. Und jetzt eben nach dieser Anbetung spricht er hier von Dank für die Gläubigen und jetzt bittet er für die Gläubigen. Das sind verschiedene Dinge, ja? Diese Anbetung Gottes, 1, 3 bis 14, dann dieser Dank für die Gläubigen, Vers 15 und 16. Aber da geht es dann gleich eben mit Bitte weiter. Euch erwähnend in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also er betet für die Epheser, dass sie verstehen können. Und zwar verstehen können das, was er in den Versen 3 bis 14 schon ausgeführt hat. Zwar wird in Epheser 1, Vers 3 gedankt für all die Segnungen, die die Gläubigen haben, nicht die sie bekommen sollten. Ja? Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Aber jetzt geht es dem Apostel Paulus darum, dass die Gläubigen diese Segnungen auch verstehen und im Glauben erfassen. Und dazu ist es nötig, dass man betet. Das kommt nicht automatisch. Da muss man beten. Das ist also ein zusätzlicher Schritt. Und dabei geht es eben darum, Gott zu erkennen. Darum sagt er, in der Erkenntnis seiner selbst. Und dann kommen eben drei Punkte, die er besonders betont, die sie verstehen sollen. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst. Und jetzt kommen die drei Punkte. Was ist die Hoffnung seiner Berufung? Was ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes? Und was ist die überragende Größe seiner Kraft? Das sind die drei Punkte. Und nun ist es interessant, er sagt, er betet, damit der Gott, unser Herrn Jesus Christus, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung. Seltsam. betet eher, dass sie jetzt den Heiligen Geist empfangen. Gerade haben wir doch gelesen in Vers 13, dass sie den Heiligen Geist bereits bekommen haben und versiegelt worden sind. Ich mache nochmals Vers 13. Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes. Also die sind ja versiegelt mit dem Heiligen Geist. Warum sagt er jetzt, dass ich bete, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung? An dieser Stelle ist die alte Elberfelder oder die sanfte Revision CSV Hückeswagen hilfreich. Sieht man, dass vor Geist das Wörtchen den, dass das anders gesetzt ist. In der alten ist es kursiv. Und das bedeutet, im Grundtext steht der bestimmte Artikel nicht. Er sagt nicht, dass er euch gebe den Geist, sondern dass er euch gebe Geist der Weisheit. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist ihnen als Person gegeben wird, wie das geschieht bei der Bekehrung, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid. Sondern es geht darum, dass Gott diese Wirksamkeit, die Kraft des Heiligen Geistes ihnen vermittelt. Dass der Geist in seiner Kraft an ihnen wirkt, damit sie verstehen. Darum bittet ihr. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, der Heilige Geist, wenn er kommen wird, er wird bei euch sein in Ewigkeit. Sehr wichtig, dass man das sieht, Johannes 14. Das macht eben klar, dass der Heilige Geist bei den Gläubigen der Gemeinde nicht zeitweise kommt und wieder geht, wie man das im Alten Testament finden kann. Nicht wahr? David fürchtet sich davor und sagt im Psalm 51, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Und bei Hesekiel sieht man, der Geist Gottes kommt an einem bestimmten Moment in ihn hinein. Und später wieder, der Heilige Geist kommt in ihn hinein. Was heißt das? Dass er in der Zwischenzeit wieder weggegangen ist. Das war normal im Alten Testament. Aber in der Gemeinde ist das ganz anders. Und da sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also der Heilige Geist ist in den Gläubigen und er bleibt bei ihnen und er bleibt bei ihnen in Ewigkeit. Und so wird das nochmals unterstrichen, diese Bitte hier ist eine Bitte, dass der Heilige Geist seine Kraft an den Gläubigen entfaltet und zwar eben, dass er euch gebe Geist der Weisheit. Eben, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes ihnen diese Weisheit vermittelt wird und weiter Geist der Weisheit und Offenbarung, dass ihnen die Augen geöffnet werden, um das zu verstehen. Und das ist genau der Punkt von Vers 18. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens. Erstens mal, hier lernen wir, dass unser Herz Augen hat. Nicht wahr? Das Herz in der Bibel, im übertragenen Sinn, bedeutet das Innerste unserer Person. Genauso wie beim Körper materiell das Herz eben gewissermaßen die Pumpe ist, die alles antreibt. Und wenn diese Pumpe aufhört, ja, dann ist das Ende gekommen. Ja? Und so ist im übertragenen Sinn das Herz, das Innerste des Menschen, von dem auch alle Antriebe ausgehen. Darum heißt es in Sprüche 4, wenn wir das kurz aufschlagen können. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Also aus unserem Innersten, was das Innerste unserer Person ausmacht, das ist das Herz. Von dort sind die Ausgänge des Lebens. Und noch ganz wichtig, in der Bibel ist das Herz im übertragenen Sinn eben der Sitz der Persönlichkeit, des Innersten des Menschen und umfasst Gefühle und Verstand. Ja, wenn man mit der Konkordanz durchgeht, durch alle Stellen, die von Herz sprechen, jetzt im übertragenen Sinn, dann finden wir das Denken in Verbindung mit dem Herzen und auch das Empfinden. Diese Trennung, die wir gewohnt sind, im Deutschen zu machen, zwischen Herz und Verstand, die ist nicht biblisch. Diese Trennung macht die Bibel nicht. Das Herz ist vereinigt Verstand und Gefühl oder Gefühl und Verstand. Und das hat sehr praktische Konsequenzen. Nicht wahr? Von daher kommt in unserer Gesellschaft heute, das ist eine Gegenreaktion auf früher, kommt bei manchen diese Ablehnung des Denkens. Und dass man eher eben die Erfahrung in der Gefühlswelt sucht. Ja, man bedenke, wie das in den Gemeinden allgemein heute eine ganz starke Tendenz ist. Und dass man abschätzig sagt, ja, das und das ist kopflastig. Aber das sollte man nie gegeneinander ausspielen. Denn die Bibel trennt das nicht. Das heißt, wenn etwas kopflastig ist und das Gefühl ist nicht dabei, dann ist nur das halbe Herz dabei. Und Halbherzigkeit ist nichts Gutes, ja? Und das gehört zusammen. Aber das geht übrigens schon zurück auf die alten Griechen. Die haben schon Gefühl und Verstand getrennt, gespaltet. Aber eigentlich gehört das zusammen. Und darum, wenn wir das Wort Gottes studieren, dann braucht das unsere Geisteskräfte, nicht wahr? Sonst können wir also nicht verstehen, was da steht. Aber was sagt der Prophet Jeremia? 16, Vers 15. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und sie waren mir zur Freude und Wonne meines Herzens. Also, es braucht den Verstand, um zu folgen, was sagt das Wort Gottes aus? Aber das ist gerade verbunden mit Freude und Wonne des Herzens. Und wenn wir eben die Bibel studieren und wir merken, das löst gar nicht Freude im Glauben aus, sondern ist eine reine Kopfsache, wie man so sagt, dann ist irgendetwas schiefgegangen. Das ist nicht das Biblische. Das Biblische vereinigt beides. Und wenn also Paulus jetzt sagt, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung und so weiter ist, dann bedeutet das, dass wir eben mit dem Herzen verstehen und da ist Gefühl und Verstand gefordert. Und ich möchte dazu noch lesen aus Psalm 119, diesem wunderbaren Psalm über das Wort Gottes. Da betet der Psalmist, der ja in fast jedem Vers von diesen 176 Versen das Wort Gottes erwähnt, in Vers 18, da lesen wir, öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz, in deiner Tora. Und schließlich noch 123, meine Augen schmachten nach deiner Rettung und nach der Zusage deiner Gerechtigkeit. Übrigens hier nebenbei gesagt, das Wort Rettung hier ist im Hebräischen Yeshua. Das ist nicht das gleiche wie Yeshua. Ja? Jesus auf Hebräisch ist Yeshua, aber Rettung ist Yeshua. Der Unterschied in der Schrift ist, dass man schreibt für Rettung den Namen Yeshua und dann noch ein H am Schluss. Und so ergibt sich dann eine etwas andere Aussprache. Aber man kann sagen, in diesem Wort Rettung ist der Name Jeshua, Jesus, der Name des Messias, verborgen. Im Alten Testament wurde der Name, der eigentliche Eigenname des Messias, nie genannt. Nur Zusatznamen. Immanuel, Gott mit uns, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst und so weiter und so fort. Aber in Jesaja 49 sagt der Messias, dass Gott seines Namens Erwähnung macht in Verbindung mit dem Mutterleib. Und darum wurde erst im Neuen Testament um die Zeit, als dann Maria schwanger werden sollte, den Messias empfangen sollte, da wird der Name Jeshua, griechisch ausgesprochen Jesus, geoffenbart. Aber versteckt finden wir ihn ganz viel im Alten Testament. An vielen Stellen, wo das Wort Rettung vorkommt, wie eben hier. Und der Alttestamentliche sagt, meine Augen, und das sind wieder die Augen des Herzens, schmachten nach deiner Rettung und nach der Zusage deiner Gerechtigkeit. Da sehen wir Herzen mit Augen im Alten Testament, die hinschauen auf den Messias. Und jetzt im Epheserbrief, da sehen wir Augen von Gläubigen, deren Herzen eben den gekommenen Messias anschauen. Und nun, sehr interessant ist das Wort erleuchten. Das hat natürlich nichts zu tun mit Erleuchtung wie im Buddhismus. Das ist etwas vollkommen anderes. Aber ich habe im Skript geschrieben, man muss unterscheiden zwischen Offenbarung, Inspiration und Erleuchtung. Diese drei Begriffe, Offenbarung, Inspiration und Erleuchtung. Zum Beispiel in Galater 1, Vers 12 sagt der Apostel Paulus, dass er all die vielen Dinge, die ihm mitgeteilt wurden von dem Herrn Jesus, dass die ihm mitgeteilt wurden durch spezielle Offenbarung. Also er hatte spezielle göttliche Enthüllungen bekommen, um dann schließlich seine Briefe im Neuen Testament schreiben zu können. Aber es war ein weiterer Schritt, dass er diese Dinge dann auch aufgeschrieben hat. Und das Aufschreiben, sagen wir im Römerbrief, natürlich, er hat diktiert dort an Tertius, aber das Aufschreiben, das Verfassen der Briefe, den Galaterbrief hat er eigenhändig geschrieben, da geschah das Phänomen der Inspiration. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben oder inspiriert. Und sehen wir, dort heißt es, die Schrift ist eingegeben. Also das, was geschrieben ist, diese Wörter, nun und, ja, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der und so weiter. Das, was abgefasst ist, das wurde eben inspiriert. Und das ist nun sehr wichtig. Man könnte sonst als Kritiker sagen, gut, vielleicht ist das so, dass diese Bibelschreiber besondere Offenbarungen hatten von Gott. Aber als sie dann ihre Bücher geschrieben haben, da haben sie vielleicht auch noch eigene Gedanken zusätzlich damit hineingenommen. Und dann wäre das eine Mischung aus Offenbarung und menschlichen Meinungen. Aber 2. Timotheus 3, Vers 16 geht eben so weit zu sagen, alle Schrift, das Geschriebene, das ist das Inspirierte. Und dieser Vorgang ist also zu unterscheiden von dem, dass Paulus bestimmte Offenbarungen bekommen hat. Und nun, ein dritter Schritt ist, die Leser, die müssen das, was inspiriert ist in der Bibel, jetzt auch noch begreifen. Und dieser Prozess heißt Erleuchtung. Das sind diese drei Stufen. Und wenn wir schon daran sind, diese Unterscheidungen zu machen, dann ist es vielleicht noch hilfreich zu sagen, in 1. Korinther 7 sagt der Apostel Paulus plötzlich, In diesem Punkt gebe ich meine Meinung. Da sind schon viele darüber gestolpert. Wie kann das sein? Plötzlich in 1. Korinther 7 sagt Paulus, das sage ich, nicht der Herr. 1. Korinther 7, Vers 12. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Ja, jetzt ist er also nicht inspiriert. Natürlich ist er inspiriert. Aber es war so, die Korinther hatten ihm einen Brief geschrieben mit konkreten Fragen zu Ehe, Ehescheidung, Ehelosigkeit. Und darum beginnt Kapitel 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. So ist es gut und so weiter. Nun war also da auch eine ganz konkrete Frage, wie ist das in diesem Fall? Eben, da ist einer, der hat eine ungläubige Frau und dann sagt Paulus, dazu hatte ich keine spezielle Offenbarung bekommen. Aber er sagt das, geleitet durch den Heiligen Geist, denn am Schluss des Kapitels sagt er Folgendes, Vers 40. Glückselig ist sie aber, wenn sie also bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Also, er hatte keine spezielle göttliche Mitteilung bekommen vom Himmel, aber er hat geleitet durch den Heiligen Geist die Antwort gegeben, die eben dem Willen Gottes entspricht, und auch das war inspiriert. Und dann versteht man das, wenn man diese zwei Prozesse Offenbarung und Inspiration unterscheidet. Um es noch klarer zu machen, Lukas hat sein Evangelium geschrieben, hatte er eine spezielle Offenbarung dazu? Nein. Er sagt in Lukas 1, 1 bis 3, viele haben schon einen Bericht verfasst von diesen Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden. Und er ist den Augenzeugen nachgegangen. Und er hat von den Augenzeugen die Informationen gesammelt. Er hatte keine Offenbarung vom Himmel. Aber dann musste er das Lukas-Evangelium schreiben. Und das geschah unter Inspiration des Heiligen Geistes. Also das Lukas-Evangelium wurde nicht durch Offenbarung mitgeteilt, aber es wurde inspiriert. Und nehmen wir das letzte Buch der Bibel, das heißt ja schon Offenbarung. Das ist das erste Wort. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Dort hat Johannes ganz direkt Offenbarung bekommen und dann den Auftrag, das aufzuschreiben. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen nach Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter. So steht das in Kapitel 1. Also das müssen wir unterscheiden. Und jetzt eben auch der dritte Aspekt, Erleuchtung. Und das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Denn man könnte das nennen heute, dieses Phänomen, das man so verbreitet sieht unter den Gläubigen, neoevangelikaler Agnostizismus. Also ich erkläre eins ums andere. Agnostizismus, das drückt aus, jemand sagt, vielleicht gibt es Gott, aber man kann es nicht wissen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das sind Agnostiker. Viele Intellektuelle sind Agnostiker, die sagen, ja, es könnte schon sein, dass es Gott gibt, aber das kann man einfach auch gar nicht wissen. Und die sind ziemlich locker, ja? Und auch oftmals ein bisschen stolz, dass sie nicht sagen, ich weiß etwas. So wie Sokrates, der sagt ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und er ging den Leuten nach und hat ihnen immer Fragen gestellt, nichts gesagt, hat Fragen gestellt, bis die Leute an den Punkt kamen, dass sie merkten, eigentlich weiß ich überhaupt nichts. Das habe ich also irgendwie einfach so geglaubt, aber ich kann es gar nicht begründen, wovon ich überzeugt bin. Und da wollte Sokrates die Menschen hinführen, dass sie sagen, wie er, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das war aber nicht unbedingt jetzt Bescheidenheit bei ihm, sondern es war doch die Überzeugung, dass er ziemlich einer der Einzigen ist, die dasselbe herausgefunden haben, dass sie eben nichts wissen. Ja, also das war ein kleiner Exkurs zu Agnostizismus. Aber jetzt unter Gläubigen wird oft gesagt, ja, was in der Offenbarung steht, kann man ja doch nicht recht wissen. Und was in der Bibel steht, ja gut, ich meine, es gibt ja sowieso verschiedene Auslegungen und die einen sagen so, die anderen so. Also man kann ja doch nicht unbedingt ganz sicher sein. Das ist ein neoevangelikaler Agnostizismus. Wenn man fragt, ja, aber glaubst du, dass die Bibel inspiriert ist? Natürlich, die Bibel ist Gottes Wort. Ja, ist Gottes Wort. Aber können wir wissen, was darin steht? Ja, da gibt es 6 Auslegungen dazu und da gibt es 5 Auslegungen dazu und ich neige eher zu Auslegung 3, aber 4 könnte auch korrekt sein. Aber letztlich drückt man damit aus, ja, es gab Offenbarung, es gab Inspiration, aber ob wir als Gläubige wissen können, was Gott meinte, das ist das Problem. Der dritte Punkt, er leuchtet an den Augen eurer Herzen. Und ich habe gesagt, das kommt nicht automatisch. Der Apostel Paulus sagt, ich bete dafür, dass Gott euch gebe, nicht den, sondern Geist der Weisheit und Offenbarung, damit eure Herzen erleuchtet werden, damit ihr vermutet. Nein, das heißt wirklich, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Wenn man etwas weiß, dann sagt man nicht mehr, ja, das könnte sein. Schon möglich, aber man muss das auch nicht so absolut ausdrücken. Ja, aber dann weiß man es nicht. Aber wir sehen hier, es ist ein Gebetsanliegen des Apostels, dass Gläubige wissen, verstehen. Und an dieser Stelle nochmals, Kapitel 3, wir haben ja gesehen, Vers 18, damit ihr völlig zu erfassen vermöget. Ja, das ist noch stärker als nur Wissen, ja? Völlig zu erfassen vermöget. Mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe sei. Um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ja, also hier wird übrigens auch klar gemacht, und das ist nicht so Spezialgebiet von einzelnen Gläubigen, sondern mit allen Heiligen. Also Gott möchte, dass alle Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, diese Dinge auch wissen, verstehen und aufnehmen können. Und wenn man sich so überlegt, ich glaube, von allen Briefen im Neuen Testament ist der Epheserbrief einer der am wenigsten bekannten unter den Gläubigen. Es steht zwar in jeder Bibel, aber was wirklich dort steht, ist kaum bekannt. Und da sehen wir also, aber es ist so wichtig, dass man dafür betet. Und dann ist es möglich, es ist nicht unmöglich. Gott möchte das, dass wir verstehen. Und jetzt eben 3 Punkte. Auf dem Blatt habe ich das. Zusammengestellt und Vers 18 am Schluss, 3 Ziele. Erstens, die Hoffnung der Berufung. Ja, wir haben in diesem langen Gebet des Apostels Paulus etwas davon gehört, dass Gott die Erlösten auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Und ich habe letztes Mal das ausgeführt, darum kann ich es jetzt nicht nochmals ausführen. Aber diese Berufung, dass Gott von Ewigkeit her jeden Gläubigen kannte und wusste, dass wenn er einmal berufen wird mit dem Evangelium, dass er schließlich dem Ruf nachgeben wird und sich bekehren wird. Und Gott hat gesagt, und diese Gläubigen sollen meine Kinder, meine Söhne und Töchter werden. Wir haben davon gelesen letztes Mal, dass Gott auserwählt hat, uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Nicht einfach, um uns glücklich zu machen. Das wäre sicher auch richtig, wenn man das sagt. Aber hier steht für sich selbst. Und das zeigt uns eine Erhabenheit der Berufung. Aber es umfasst ja noch viel mehr. Der Epheserbrief umfasst ja mehr als nur gerade Kapitel 1, Vers 5. Und diese Berufung, die sollen die Gläubigen erkennen. Also erstens die Hoffnung der Berufung. Was das alles beinhaltet an erfüllender Hoffnung im Herzen, was damit verbunden ist, mit dieser Berufung. Und dann zweitens der herrliche Reichtum des Erbes. Ja, wir haben letztes Mal das Geheimnis seines Willens durchgenommen. Kapitel 1, Vers 9. Und wir haben gesehen, das ist das Geheimnis, dass Jesus Christus im tausendjährigen Friedensreich die ganze Welt regieren wird und er wird Himmel und Erde miteinander vereinigen. Alles wird unter ein Haupt zusammengefügt. Gut, das war im Alten Testament kein Geheimnis. Denn das war ja vorausgesagt, dass der Messias über alles herrschen wird. Aber das Geheimnis, haben wir letztes Mal gesehen, ist, und dass die Gemeinde da ein Erbteil bekommen hat. Nämlich als die Braut Christi an der Seite des Messias alles zu teilen. Und das ist das zweite Anliegen, dass dieser herrliche Reichtum des Erbes den Gläubigen bewusst wird. Und das umfasst natürlich nicht nur das tausendjährige Friedensreich. Denn das ist ja gewissermaßen nur der Anfang, denn 2. Petrus 1 spricht von dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und das umfasst eben dann auch Offenbarung 21, Gott wird eine neue Schöpfung machen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die Gemeinde wird mit Christus auch über die neue Schöpfung regieren. Und zwar über alles, über Himmel, über die ganze Engelwelt, aber auch über die Menschen aus allen anderen Zeitaltern, aus den Zeitaltern vor der Gemeinde, nach der Gemeinde. Die Gemeinde hat den höchsten Platz am Herzen des Herrn Jesus. Und das sollen die Gläubigen verstehen, der herrliche Reichtum des Erbes. Und drittens, die Kraft Gottes an den Gläubigen. Und diese Kraft wird im Weiteren ausgeführt. Diese Kraft hat sich ganz speziell erwiesen in der Auferstehung des Messias, der für unsere Sünden gestorben ist, aber am dritten Tag hat Gott ihn auferweckt. Ich lese da, Vers 19, und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus. Christus ist griechisch für Messias. In der er gewirkt hat in dem Christus oder in dem Messias, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Also der Herr Jesus ist gestorben, aber er ist auferstanden durch diese Kraft Gottes. Und dann in den Himmel gefahren und er hat als Mensch, als auferstandener Mensch, den Platz eingenommen auf der rechten Seite des Thrones Gottes im Himmel. Und darum heißt es hier, dass er eben ihn setzte zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Und jetzt wird erklärt, über die ganze Engelwelt, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft. Diese Ausdrücke, Fürstentümer, Gewalten, Kräfte, Herrschaften, sind Ausdrücke, die die verschiedenen Ordnungen der Engelwelt wiederholt bezeichnen im Neuen Testament. Also der Herr Jesus hat als Mensch diesen höchsten Platz über aller Engelwelt eingenommen, aber noch viel mehr. Und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Also, wenn irgendein Name genannt wird heute, Putin, Trump, Macron, Merkel. Und gut, das ist die Welt der Politik, aber man könnte auch sprechen über die Welt der Kunst und Musik und so weiter und so fort, Wissenschaft, ja? Der Jesus steht über jeden Namen, der genannt wird in diesem Zeitalter, aber auch in dem zukünftigen. Und das ist nun interessant, dass der Apostel Paulus spricht über dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Für Zeitalter steht auf Griechisch Aion. Das kann bedeuten Ewigkeit oder eben Periode, Zeitabschnitt, Zeitalter. Hier kann man nicht übersetzen mit Ewigkeit, ja? Der genannt wird in dieser Ewigkeit noch in der zukünftigen Ewigkeit. Das geht nicht. Wäre sinnlos, ja? Nein, korrekt ist dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Und das ist eine Ausdrucksweise, die wir gut kennen aus den Schriften der Rabbiner. Da findet man immer wieder an vielen Stellen diesen Ausdruck Ha'olam Hazeh und Ha'olam Haba. Ha'olam Hazeh, das ist die jetzige Zeit, in der wir leben. Und Ha'olam Haba, das ist die zukünftige, wenn der Messias kommt als König der Welt. Also, die Rabbiner haben ein Denken gehabt in Dispensationen. Ja? Englisch Dispensation ist auch eine Übersetzung von Aion, Zeitalter, Epoche. Auf Deutsch ist es unverständlich. Aber man benutzt trotzdem den Ausdruck Dispensationen. Und ein Dispensationalist, das ist einer, der in Zeitaltern denkend die Bibel liest. Aber man kann sagen, die Rabbiner waren Dispensationalisten. Und jetzt noch schlimmer, für manche, nicht für alle, noch schlimmer, der Apostel Paulus spricht auch so. Und vielleicht noch bedrängender für gewisse, der Herr Jesus spricht auch so. In Matthäus 12 spricht er auch über dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Ja, weil diejenigen, die die Dispensationen ablehnen, die sagen gerne, ein altes Testament, ein neues Testament, aber fertig. Ja? Ja, aber hier wird neutestamentlich gesagt, dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Und jetzt noch schlimmer, für manche, Kolosser 1, Vers 26, da spricht Paulus über das Geheimnis Christus in euch. Und in diesem Geheimnis sagt er, dass es im Alten Testament unbekannt war. Aber das sagt er so, das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, den Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Sieht man hier, spricht Paulus wieder über Zeitalter. Aber hier von früheren Zeitaltern. Im Kontrast zu jetzt. Also, wir haben in der Schule gelernt. Die Lehrer haben das nicht ausdrücklich so gesagt, aber irgendwie hat man es dann doch so verstanden. In der Grammatik gibt es Einzahl und Mehrzahl, Singular und Plural. Mit Singular bezeichnet man Dinge, die einmal vorkommen. Und mit Plural bezeichnet man Dinge, die zwei und mehrmals vorkommen. Also auch bei 1000 braucht man auch den Plural und bei 1 Million auch den Plural. Aber eben schon bei 2 und 3. Was will ich damit sagen? Wenn Paulus sagt, in den früheren Zeitaltern verborgen, von den Zeitaltern her verborgen, dann will er damit sagen, mindestens 2 Zeitalter gab es in der Vergangenheit. Und dann haben wir also mit Kolosser 1, Vers 26 und Epheser 1, Vers 21, bereits die Unterscheidung von 4 Zeitaltern. Oder noch schrecklicher gesagt, 4 Dispensationen. Ich sage schrecklich, weil es gibt Leute, die haben eine innere Aversion, sobald der Begriff Dispensationalismus kommt. Und die sagen, ja, das ist so ein System, das haben gewisse Leute auf der Grundlage von John Nelson Darby, haben das der Bibel aufgedrängt. Nein, das kommt aus der Bibel. Die Bibel spricht so über Zeitalter. Und wenn ich sage 4, dann sind das mindestens 4, nicht wahr? Und wir können sogar die Unterscheidung machen, aber das haben wir an einem anderen Bibelschultag ausführlich gesehen, unter dem Titel Die 7 Bündnisse und die 7 Heilszeitalter. Die ganze biblische Geschichte vom Anfang, von der Schöpfung bis hin zur Neuschöpfung, kann man in genau 7 Zeitalter unterteilen. Und in jedem Fall, ganz konsequent, beginnt ein Zeitalter mit einem Bund, den Gott schließt, und mit Segen. Und dann gibt es einen Niedergang durch die Untreue des Menschen, und es endet schließlich mit dem Gericht Gottes und mit Fluch. Und gleich danach kommt wieder ein neuer Bund mit Segen und dann ein Niedergang mit Gericht und Fluch und dann wieder ein Bund. So geht das konsequent durch. Man kann sagen, das 6. Zeitalter, das hat begonnen mit dem Bund mit Zedekia. Wer jetzt das nichts sagt, der kann das ja nachhören auf Sermon Online oder bei Edition Nehemia die CD bestellen, damit wird das erklärt. Und das 6. Zeitalter beginnt mit dem Bund mit Zedekia und endet mit dem Gericht, wenn der Herr Jesus wiederkommt als König der Welt. Und dann kommt das tausendjährige Reich, wo Gott mit Israel am Anfang den neuen Bund schließen wird, dessen Grundlage der Herr Jesus schon längst gelegt hat durch das Kreuz. Aber Gott wird diesen Bund dann mit Israel schließen nach Jeremia 31,31. Das ist das zukünftige Zeitalter. Und das gegenwärtige Zeitalter, das ist jetzt. Und hat aber eben schon längst begonnen. Und das muss auch so sein. Das war für mich lang ein Konflikt. Hier ist es klar, der Apostel Paulus sagt dieses Zeitalter und das zukünftige. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 12, schon vor dem Kreuz und vor Pfingsten, dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Daraus folgt, also dieses Zeitalter ist in der Bibel nicht das Zeitalter, das mit dem Kreuz oder mit Pfingsten begonnen hätte. Ich war, wo die Gemeinde den Anfang nahm, sondern das muss schon vor dem Kreuz begonnen haben. Und tatsächlich, nach diesem strengen System, das vollständig aufgeht durch die ganze Bibel hindurch, Bund mit Zedekia. Und da sind viele große Namen gefallen in diesem Zeitalter. Nebukadnezar, später Kyros von Persien, dann später Alexander der Große, später Kaiser Augustus und. Und eben, wir sind gegangen bis zu Putin und andere. Ja, das ist wirklich so, das ist die Geschichte von jetzt. Ja? Und hier haben wir diese Aussage, der Herr Jesus ist auf dem Thron und er steht über jedem Namen, der genannt wird, in diesem Zeitalter und auch in dem zukünftigen Zeitalter. Vers 22, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Die Gemeinde ist die Braut Christi, werden wir noch sehen in Epheser 5, 22 bis 33. Und sie ist an seine Seite gesetzt, aber sie steht unter seiner Autorität. Und darum wird gesagt, dass der Herr Jesus eben das Haupt der Gemeinde ist. Nicht die Queen. Ja, man lacht vielleicht, aber die Queen ist offiziell das Haupt der englischen Kirche. Das ist der Hammer eigentlich. Aber eben, oder Franziskus, der ist offiziell das Haupt der römisch-katholischen Kirche. Aber Die Gemeinde hat nur ein Haupt. Und das ist der Jesus. Ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Die sein Leib ist, das ist ein anderer Aspekt. Sie ist die Braut, wie wir noch sehen werden. Und sie ist sein Leib. Das heißt, organisch so eng mit ihm verbunden. Und dann wird weiter gesagt, und das ist fast nicht zu fassen, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Nicht wahr? Die Braut Christi ist gewissermaßen an der Seite des Herrn Jesus. Und sie teilt seine Herrlichkeit. Und natürlich, ihre Herrlichkeit ist die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Aber trotzdem wird sie hier genannt, sie ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das zeigt etwas von der Erhabenheit der Gemeinde nach Gottes Plan. Und es ist ja auch so, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit einmal kommen wird, in Harmagedon, auf dem Ölberg, in Edom und so weiter, wenn die Welt ihn sehen wird, dann wird sie ihn bewundern in der Gemeinde. Können wir kurz abschlagen, 2. Thessalonicher 1, Vers 7, 2. Thessalonicher 1, 7. Und euch, die ihr bedrängt werdet, ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn hinweg und von der Herrlichkeit seiner Stärke hinweg. Wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. Die Welt wird den Herrn Jesus sehen und sie wird die Gemeinde sehen und sie wird den Herrn Jesus bewundern in allen denen, die geglaubt haben. Das erklärt etwas von dem, sie ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Alle Herrlichkeit, alle Ehre ist von ihm, aber er gibt ihr diese Herrlichkeit, wie es auch in Offenbarung 21 heißt, von der Gemeinde als neues Jerusalem, sie hat die Herrlichkeit Gottes. Und so ist sie die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und wir sehen, der Satz geht gleich weiter, Kapitel 2. Und euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Jetzt erklärt der Apostel Paulus, ihr Epheser, ihr wart früher wandelnde Leichen. Ja, das bedeutet es doch eigentlich. Ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden. Das sind zwei verschiedene Sichtweisen. In Römer 1 wird nicht gesagt, dass die Heiden, dass die tot sind in Sünden und Vergehungen, sondern werden sie beschrieben als sehr lebendig in all ihren Sünden und moralischen Ausschweifungen. Und der Römerbrief zeigt, dass der Mensch, der so im Bösen gelebt hat, dass er sterben musste mit Christus. Und darum wird dann in Römer 6 erklärt, dass wir das ausdrücken durch die Taufe, dass wir mit Christus gestorben sind. Wir waren früher sehr lebendig auf dem falschen Weg und der Tod des Herrn Jesus ist das Ende dieses Lebens in der Sünde. Und jetzt hat etwas ganz Neues begonnen. Römer 6 beschreibt so die Taufe. Die Taufe auf seinen Tod. Aber im Epheserbrief wird der Mensch eben gesehen früher, in seinem früheren Leben, als tot, weil er in Bezug auf Gott nichts bringen konnte. In Bezug auf die Sünde hat er sehr viel Aktives geleistet, aber in Bezug auf Gott nichts. Und aus dieser Sicht waren wir eben wandelnde Leichen. Tot in Sünden und Vergehungen. Alles, was wir machten, konnte Gott nichts bieten. Und darum werden auch die Werke, die wir als Ungläubige getan haben früher, zum Beispiel in Hebräer 9, genannt tote Werke. Sogar wenn man an einem guten Ort gespendet hat, ist es in Gottes Augen ein totes Werk, weil es vor Gott nicht gelten kann. Und jetzt wird erklärt, eben, ihr wart tot. In Sünden und Vergehungen, in denen ihr einst wandeltet. Also eben, wandelnde Leichen. Und jetzt dieser Lebenswandel damals geschah nach dem Zeitlauf dieser Welt. Und zweitens, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft. Was ist das Erste? Der Zeitlauf dieser Welt. Hier haben wir wieder das Wort Aion. Je nach Zusammenhang bedeutet es etwas anderes, ja? Dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Das sind diese Einteilungen der Heilsgeschichte über den Rabbinern. Aber Aion bedeutet auch Zeitgeist. Dieses ausgezeichnete Wort im Deutschen, das die Engländer, dem die Engländer nichts entgegensetzen konnten, darum haben sie es übernommen als Zeitgeist. Ja, Zeitgeist ist das Denken, Leben und Sein, das typisch ist für eine bestimmte Epoche. Ja? Und Aion bezeichnet das zum Beispiel auch in Römer 12, können wir das kurz aufschlagen. Da sagt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das ist Aion. Also diesen Zeitgeist, passt euch diesen Zeitgeist nicht an. Im Gegenteil, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also der Christ soll sich nicht dem Zeitgeist anpassen. Und dieser Zeitgeist drückt sich in allem aus. Das geht von Auffassungen über das moderne Leben, wie man lebt, Lebensstil und bis hin zur Mode, zur Philosophie, zu Musik. Alles Mögliche hat mit diesem Zeitgeist zu tun. Wir sollen uns diesem Zeitgeist nicht anpassen, sondern in einem Prozess, sagt das Griechische, verwandelt werden, indem das Denken durch Gottes Wort ständig verändert wird. Aber, jetzt Epheser 2 sagt, damals als Ungläubige habt ihr gelebt nach dem Zeitlauf dieser Welt. Also nach dem Zeitgeist dieser Welt, die eben unter der Herrschaft von Satan steht. Satan wird genannt in Johannes 12, Vers 31, der Fürst dieser Welt. Also er steht an der Spitze dieses Systems, des Zeitgeistes, und er steuert auch den Zeitgeist. Und der Zeitgeist, wissen wir, der wandelt sich. Der Zeitgeist im 19. Jahrhundert war anders als der Zeitgeist im 20. Jahrhundert. Und der Zeitgeist im 21. Jahrhundert ist auch wieder ein bisschen anders als im 20. Jahrhundert. Aber er wird gesteuert von Satan. Und diesem Zeitlauf der Welt, nach diesem Zeitlauf lebten die Epheser. Und dann eben noch zweitens, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Das ist eine Bezeichnung für den Teufel. Er ist der Fürst der Gewalt der Luft. Also er bewegt sich weltweit im Luftbereich. Und nicht wahr, wenn Gott in Hiob 1 den Teufel, den Satan fragt, als er vor seinen Thron kommt, woher kommst du, sagt er, vom Umherstreifen auf der Erde. Als Engel ist er ja nicht allgegenwärtig, nur Gott ist allgegenwärtig. Auch Engel, auch Geister sind örtlich gebunden. Nur, sie können sich natürlich ganz anders bewegen als Menschen. Aber es ist schon so, wenn der Teufel in Bangkok ist, dann ist er nicht gleichzeitig in Zürich. Aber natürlich, er hat überall seine Dämonen, seine gefallenen Engel stationiert, weil ein Drittel der Engel ja mit ihm gefallen ist, nach Offenbarung 12. Und so wird er genannt, der Fürst der Gewalt der Luft. Also, die Epheser standen unter dem Einfluss einfach des Zeitgeistes und da beeinflussen sich die Menschen gegenseitig. Nicht wahr? Der Zeitgeist, wie verbreitet er sich? Ja, in der Schule durch die Mitschüler und durch den Kontakt mit den Nachbarn und durch das Zeitunglesen und durch die Medien. So wird der Zeitgeist verbreitet. Das ist so, man könnte das mathematisch wahrscheinlich beschreiben, mit dem genau gleichen System, nicht wahrscheinlich, sondern könnte man beschreiben, wie man Infektionen und ihre Ausbreitung mathematisch beschreibt. Ja? Das sind ganz funktionstüchtige mathematische Modelle, wie sich zum Beispiel eine Krankheit ausbreitet und wie sich das ansteckt. Und das gleiche Modell kann man übrigens anwenden auf Wörter, wie Modewörter sich zum Beispiel verbreiten. Das geht genau gleich wie Infektionen. Aber eben auch Ansichten und Meinungen, das geschieht so, wie Krankheiten sich verbreiten. Aber dann wird eben zusätzlich gesagt, dieser Zeitlauf, das war euer Maßstab nach dem Zeitlauf dieser Welt und dann auch direkt die Wirkung von Satan, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft. Er sagt kein einziges Mal im Epheserbrief, die Artemis der Epheser. Ja, in Apostelgeschichte 19, wo ja ausführlich beschrieben wird, des Paulus Missionsarbeit unter den Ephesern, da kommt es ja zu diesem Riesenaufstand, wo die Artemis der Epheser im Theater 2 Stunden lang in einer Massenhysterie angerufen wird. Die Artemis der Epheser war die wichtigste Göttin in Ephesus. Und das war eine ganz schreckliche Göttin. Das war so eine Todesgöttin und eine Magiegöttin. Man sagte in der alten Welt, die schwarze Magie der Artemis sei der stärkste Zauber, den es gibt. Und wir lesen auch in Apostelgeschichte 19, wie viele der Epheser vor ihrer Bekehrung haben Okkultismus getrieben und hatten auch Bücher benutzt dazu, die sie dann verbrannt haben. Ja, aber eben diese Artemis, das war nur ein Götzenbild in ganz vielen Kopien. Und ihre Tempel wurden verkauft. Aber das war nur Materie. Und der Apostel Paulus erklärt in 1. Korinther 10, Vers 20, dass hinter diesen Götzenbildern verbergen sich böse Geister, Dämonen. Und darum, hinter der Artemis versteckte sich Satan. Aber eben die Artemis wird im Epheserbrief kein einziges Mal mit Namen erwähnt, aber es wird gezeigt, was eben dahinter steckte. Hinter dem ganzen Götzendienst und der ganzen Magie und Esoterik in Ephesus. Es war der Fürst der Gewalt der Luft. Und von diesem Geist, sagt Paulus, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Wer sind die Söhne des Ungehorsams? Bevor wir es beantworten, gehen wir weiter. Unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten. In den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Wieso sagt jetzt Paulus plötzlich, auch wir. In Vers 1 sagt er, oh, auch euch, die ihr tot wart, und so weiter. Und jetzt sagt er, auch wir. Nun, das wissen wir ja schon aus dem langen Gebet in Kapitel 1. Da hat doch der Apostel Paulus zuerst gesagt, wir haben auf den Christus gehofft. Wir Juden haben den Messias erwartet. Und dann sagt er, auf den auch ihr gehofft habt, nachdem ihr geglaubt habt, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, 1 Vers 13, und dann das geglaubt habt und versiegelt worden seid. Wir, meint speziell die Gläubigen aus dem Judentum. Ihr, das sind die Gläubigen aus dem Heidentum. Und darum sagt er, ihr Heiden habt da in all diesem Bösen gelebt. Und jetzt kommt Vers 3. Und wir, orthodoxe Juden, genau gleich. Unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, das hatten die Orthodoxen auch, indem wir den Willen, wörtlich ist es in griechischen Plural, die Willen, also die Willensäußerungen des Fleisches und der Gedanken taten. Das Fleisch ist im Neuen Testament an vielen Stellen, im Römerbrief, ganz ausgesprochen und auch anderen Briefen, die Bezeichnung nicht für den Körper. Auch der Körper wird Fleisch genannt, nicht wahr? Epheser, Johannes 1, 14. Und das Wort ward Fleisch. Das bedeutet, der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, wurde ein wirklicher Mensch. Und da ist Fleisch positiv. Aber Fleisch im negativen Sinn wird verwendet als Bezeichnung für die sündige Natur, die wir Menschen in uns haben, die wir von Adam geerbt haben seit dem Sündenfall. Und diese Natur spüren wir als böses Verlangen, als Zug hin zum Bösen, zur Sünde. Und diese sündige Natur wird genannt das Fleisch, weil sie den Körper braucht, um sich zu äußern. Also das Fleisch kann nicht stehlen ohne unsere Hände. Ja? Und es kann nicht an falsche Orte gehen ohne unsere Füße. Und es kann nicht falsche Dinge anschauen ohne unsere Augen. Und eben weil diese sündige Natur nichts kann, außer indem unser menschlicher Körper missbraucht wird, wird es genannt das Fleisch. Also, das Fleisch, aber hier wird unterschieden, das Fleisch und die Gedanken. Und der Unterschied ist der, wir müssen unterscheiden die Versuchung von innen heraus durch unsere sündige Natur. Das spüren wir ja jeden Tag. Das ist völlig normal bei jedem Christen. Das wird erst beim Tod aufhören oder bei der Entrückung der Gemeinde. Dass wir diese sündige Natur haben, erklärt der Römerbrief, das ist völlig normal. Nur der Punkt ist, weil wir erlöst worden sind durch den Glauben an den Herrn Jesus, müssen wir dieser bösen Natur nicht mehr gehorchen. Aber es ist da. Und da muss man das aber unterscheiden von der Versuchung durch Satan. Das ist nicht das Gleiche. Der Herr Jesus selber, als er hier auf Erden war, er kannte keine Versuchung von innen heraus, denn er hatte die Sünde nicht in sich. 1. Johannes 3 sagt, Sünde ist ein anderer Name für Fleisch. Die Sünde in der Einzahl. Sünde ist nicht in ihm. Aber er wurde versucht durch Satan, von außen, ja, und hat mit dem Wort Gottes Widerstand geleistet, um uns zu zeigen, wie wir das auch tun müssen. Nun sehen wir, er war nicht versucht durch das Fleisch, aber er war versucht durch diese bösen Gedanken, die von Satan kamen. Ja? Bete mich an, dann werde ich dir alle Reiche der Welt geben und so weiter. Und so versucht der Teufel über die Gedankenwelt die Menschen zu beeinflussen. Aber man muss das unterscheiden, es ist nicht das Gleiche. Natürlich hat das einen Zusammenhang. Denn der Teufel hat immer in uns selbst einen Bundesgenossen. Ja? Weil das Fleisch im Prinzip das Gleiche will, was auch Satan will. Aber man muss es unterscheiden. Und hier wird eben gesagt, auch damals eben als Ungläubige, wir haben den Willen des Fleisches und der Gedanken getan. Also haben wir eigentlich drei Dinge, die wir unterscheiden können. Der Zeitlauf dieser Welt, das ist die Beeinflussung von außen, durch alles, was so aus dem Zeitgeist an uns herankommt. Und dann haben wir die Beeinflussung und Versuchung durch das Fleisch in uns. Und wir haben die Beeinflussung und Versuchung von Satan, der versucht, die Gedankenwelt zu beeinflussen. Und nun sagt also Paulus, auch wir Juden, wir hatten das genau gleiche Problem wie ihr Heiden. Nur war es vielmehr so überdeckt durch einen religiösen Mantel. Und er sagt, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die übrigen. Und jetzt müssen wir unterscheiden, die Kinder des Zorns, das sind eigentlich die Ungläubigen im Allgemeinen. Aber da wird gesagt, 2 Vers 2, des Geistes, der jetzt wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Er sagt nicht, ihr Epheser wart alle Söhne des Ungehorsams. Und er sagt auch nicht, wir waren Söhne des Ungehorsams, sondern er sagt, wir sind Kinder des Zorns. Wer sind diese Söhne des Ungehorsams? Schon mal, der Unterschied ist beachtlich. Söhne des Ungehorsams, Kinder des Zorns. Die Söhne des Ungehorsams, das sind herausragende Menschen, die den Zeitgeist beeinflussen. Nicht wahr? Es ist schon so, wir beeinflussen, die Menschen beeinflussen alle einander gegenseitig. Aber es gibt Menschen, die haben einen ganz besonderen Einfluss. Jetzt könnte man sich so überlegen, mal eine Liste machen, wen gibt es da so und dann auch, und wer hat mich besonders angesprochen? Nicht wahr? Gewisse können dann sagen, Sigmund Freud. Aber das können nicht alle sagen, ja? Obwohl sogar die sich gar nicht nie für Freud interessiert haben, erstaunlich, wie sie beeinflusst sind von diesen Gedanken. Der Mann, die Frau auf der Straße ist von solchen Gedanken beeinflusst, ohne dass man jemals etwas von Freud gelesen hat. Das geht über den Zeitgeist. Aber eben, Freud war einer, der hat ganz grundlegend das Denken und die Moral im 20. Jahrhundert beeinflusst und verändert. Und dann Karl Marx, ja, als Vater des Sozialismus, Kommunismus, bis hin zum Gender, ja, das findet man schon bei ihm, die Ansätze, die dann weiterentwickelt wurden bis zur Gender-Ideologie. Ja, das sind Menschen, die haben ganz stark beeinflusst, oder auch ein Charles Darwin. Und noch viel, viel mehr, das sind nur ein paar einfache Beispiele, die gerade so auf Anhieb einleuchten. Oder wenn wir denken an die Beatles und die Rolling Stones, was die für einen Einfluss gehabt haben, die haben eine ganze Generation verändert. Millionen von Jugendlichen. Und die heutigen Jugendlichen, die denken, paar Beatles, die mit diesen braven Liedern. Ja, natürlich, aber die haben genau die Grundlage gelegt für das, was sie jetzt hören. Und das einfach noch mehr aufgetrieben wurde. Die Beatles hätten jetzt nie Techno gemacht, ja. Aber ihre Musik war schon die Grundlage, dass man später Techno entwickeln konnte. Ja, also das sind diese herausragenden Männer und Frauen. Es gibt auch Frauen, die ganz stark beeinflusst haben durch ihr Denken und auch durch ihr Verhalten. Und das sind die da zusammengefasst sind, Söhne des Ungehorsams. Und dann gehen wir weiter, Vers 4. Und da habe ich ein Wort ganz stark angestrichen in meiner Bibel. Stark heißt nicht nur unten, sondern auch auf der Seite und oben, ja? Und zwar ein ganz kleines Wort, wo ein Liberaler sagen würde, ja, also das kommt jetzt auch nicht so drauf an. Aber wie glücklich bin ich, dass dieses Wort da drin steht. Gott aber. Gott aber. der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er, und so weiter. Aber, das ist das göttliche Aber, das heilsgeschichtlich die Wende gebracht hat. Dass diese Epheser aus dieser Sklaverei, der Sünde, des Götzendienstes, der Finsternis herauskommen konnten. Und Paulus sagt das jetzt auch in Bezug auf die orthodoxen Juden, ja? Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, womit er uns geliebt hat, ja? Jetzt sagt er nicht nur ihr, uns geliebt hat, als wir in den Vergehungen tot waren. Das göttliche Aber. Und schauen wir, es gibt auch ein teuflisches Aber. 1. Mose 3, Vers 1. Nach der vollkommenen Schöpfung, Kapitel 1 und 2, Kapitel 3, Vers 1. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Vielleicht steht in manchen Übersetzungen und, ja? We im Althebräischen bedeutet und oder aber. Und man muss beim Übersetzen immer darauf achten, wenn ein Gegensatz eingeleitet wird, dann sollte man am besten mit aber übersetzen. Und hier ist alles vollkommen beschrieben und dann die Schlange aber. Und dann kommt es zum Sündenfall. Ja, die Schlange aber. Aber hier haben wir in Epheser 2, Vers 4, Gott aber. Und dieses aber hat auch das aber der Schlange zunichte gemacht. Ein schöner Punkt, nicht wahr? Um in die Pause zu gehen.